Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast Lemon Dreams, dein Podcast für Inspiration und Mut. Mein Name ist Alex Schwabe und ich interviewe in meinem Podcast herausragende Persönlichkeiten mit bewegenden Lebensgeschichten und ich wünsche euch ganz viel Freude, Spaß beim Hören und genießt einfach die Sendung. Euer Alex.
Dann ist das wie in so einem amerikanischen Film. Du kommst in ein Zimmer rein, innerhalb von 2 Minuten wird dir erklärt, hier geht die Reise nicht weiter und tschüss, wir brauchen dich nicht mehr. Und das trifft dich erst. Man ist nicht so gut gelaufen, die Position. Ich habe das gemacht und dann habe ich das. Und dann guckt er mich an und sagt, er sieht das mal als Ausbildungskosten. Ja? Das machst du nie wieder. Und das Geld, das du jetzt verloren hast, das holst du über die nächsten Wochen wieder rein. Ich möchte nie von mir hören, dass ich zu alt für was bin oder dass ich zu teuer für was bin. Das ist eine komplette Fehleinschätzung gegenüber Menschen, egal wie alt sie sind oder was sie schon bisher geleistet haben. Toll ist immer, wenn dich Leute auf dem Weg begleiten, wenn du also Mut und Vertrauen von anderen Leuten bekommst, aber auch selbst besitzt. Und nur so kannst du Neues kreieren. Immer dieses, das haben wir schon immer so gemacht, das gibt's bei mir nicht, das geht gar nicht. Ja, dann musst du schnell wegrennen.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lemon Dreams, dein Podcast für Inspiration und Mut. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Bei mir sitzt der Bankbart Jürgen Schmidt auf der Couch und der liebe Jürgen hat eine ganz besondere Geschichte mitgebracht. Er hat nämlich nach 22 Jahren hat er seinen Job als Investmentbanker und Derivatehändler verloren und musste sich innerhalb von 2 Minuten neu erfinden, neu orientieren. Und wie er das geschafft hat, Richtung Corporate Content Creator und Finfluencer sich zu entwickeln, diese Geschichte erzählt er mir heute ganz exklusiv bei Lemon Dreams. Und dann sprechen wir natürlich über sein neuestes Werk. Er ist nämlich auch Buchautor von dem Kinderbuch Was ist was? Zum Thema Geld und Medienpreisträger in seiner Kategorie. Und ich freue mich jetzt auf die Zeit mit Jürgen und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lemon Dreams, dein Podcast für Inspiration und Mut. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Heute sitzt Jürgen Schmidt bei mir auf der Couch bzw. auf dem Sessel. Lieber Jürgen, schön, dass du da bist. Ich freue mich jetzt auf die gemeinsame Zeit mit dir. Und ja, wenn jemand weiß, wie man aus Zitrone Limonade macht, dann denke ich du.
Das hoffe ich auch. Ja. Ich habe es ja nicht freiwillig gemacht, Alex. Also, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne.
Und Zitronenlimonade zu machen, da musst du echt auch erstmal Bock drauf haben. Und wenn du sie machen musst, wirst du sehen, ist gar nicht so einfach.
Ja, vielleicht erstmal zu deiner Person. Du hast deinen Bart mitgebracht, das ist auch so ein bisschen, ja. Das ist auch so ein bisschen dein Markenzeichen, der mit dem Bart, dich kennt jeder, auch mit dem Hoodie. Ursprünglich kommst du ja mal aus der Investmentszene, bist Investmentbanker. Ich denke, da gehen wir später nochmal en Detail drauf ein. Bist Medienpreisträger 2024 und bist aktuell Corporate Content Creator und Corporate Influencer für die Deutsche Bank.
Ja, kannst du so stehen lassen. Den Corporate Influencer nehme ich ja nicht so gerne hin, weil wir haben ja kein offizielles Programm. Ich bin einfach da und rede halt über Finanzthemen.
Ja, genau, das ist dein zentrales Thema, Finanzthemen. Da kommst du auch her, von der Ausbildung her. Aber jetzt, bevor wir da einsteigen in das Fachliche oder in die Finanzwelt, was würdest du sagen, was bist du für ein Typ hinterm Bart?
Ach du, ich bin auch ein Typ wie jeder andere, mit dem du ganz normal irgendwo abends weggehen kannst, auch mal ein Bier trinken kannst und dich ganz normal austauschst. Hab halt ein Faible so ein bisschen in die Finanzindustrie auch rein. Das war, glaube ich, schon ganz, ganz früh geprägt. Ich hatte das Glück, auf einem wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium sein zu dürfen. Also das, was ich ja heute mir so wünsche für viel mehr Leute, dass dieses Schulfach Lebenskunde dir erklärt, wo es im Leben später hingeht. Ich hatte das Glück, das früh lernen zu dürfen und ich glaube, ich war ein bisschen nerdig als Jugendlicher. Da hatte ich auch noch keinen Bart gehabt, das war eher so ein bisschen außenseitermäßig. Wir waren die Typen, die die Telebörse geguckt haben, die das Handelsblatt gelesen haben, den Börsenanzeiger, wo du sagst, um Gottes Willen, was machen die denn da? Und wir haben am Börsenspiel teilgenommen und wir waren einfach begeistert. Alles, was so Wirtschaft sich draußen bewegt hat, das wollten wir wissen. Heute würdest du sagen, das ist ein Streber gewesen. Das hat ja was gebracht.
Und würdest du dich auch selber so bezeichnen?
Nee. Also immer interessiert an gewissen Dingen. Und wenn ich was mache, dann gehe ich sehr gerne auch ins Detail und tiefer rein. Ich möchte dann wirklich wissen, um was geht's und bohre nach. Kann dir als Beispiel auch nennen, irgendwann ja mal auf den Computer gespart. Und die Entwicklung im Computer war ja rasant. Und dann habe ich irgendwann das Geld zurecht gehabt für ein C64, es ist dann ein Amiga geworden. Und dann habe ich mir Basic selbst beigebracht. Und ich wollte wissen, wie das funktioniert. Und ich kann dir heute noch Basic programmieren, bringt halt nichts mehr in der Welt. Ja. Kann ChatGPT in 10 Sekunden. Ja,
ja, heute die KI, die macht's möglich. Woher, denkst du, kam dein Interesse für Finanzen? Ist ja bis heute geblieben.
Das kommt durch die Schule. Ich habe wirklich gute Lehrerinnen gehabt, die einfach das Interesse geweckt haben. Und dann habe ich mich tiefer mit den Themen befasst. Dann sind wir auch irgendwann mal an die Börse gefahren. Ich hätte dir damals nicht sagen können, dass ich später mal an der Börse arbeiten will. Aber ich fand das Leben dort einfach interessant. Das war so quirlig, da war eine Menge los. Und habe mich mit den Themen tiefer befasst. Und dann kam zudem, ich komme aus einem super normalen Haushalt. Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt. Also mein Papa ist Schreiner. Da kannst du dir vorstellen, das wird ein sehr überschaubares Einkommen gewesen sein. Wir haben nicht über Geld zu Hause geredet, war auch wahrscheinlich nicht so viel da. Und meine Mama ist Hausfrau. Und meine Eltern haben mir sehr, sehr früh gesagt, du musst auf eigenen Beinen stehen können. Also du musst für dein Leben verantwortlich sein. Wenn du später weggehen willst und gibst Geld aus, musst du auch gucken, wo die Kohle herkommt. Und dann habe ich mich auf die Hinterbeine gestellt und durfte aufs Gymnasium gehen. Das war nicht selbstverständlich zu der damaligen Zeit, hat ausreichende Noten. Meine Eltern haben gesagt, Jürgen, das musst du von alleine schaffen. Der Druck war hoch und dann haben Sprachen Spaß gemacht, Alex. Und Sprachen waren besser als Zahlen, die waren einfacher irgendwie. Und dann habe ich mit Englisch und Französisch Nachhilfe echt enorm viel Geld verdient und konnte mir halt schöne Sachen leisten draußen. Also so war dieser Einstieg gewesen und ja, die Zahlenwelt war halt immer faszinierend, dann konntest du auch investieren.
Ja, überragend. Also ich denke, da haben wir was gemeinsam. Ich habe auch Französisch LK gehabt und,
ah, super.
Und Englisch habe ich dann der 12. abgewählt und später im Studium. Ich habe auch dual studiert, komme auch aus der Bankenbranche, habe ich dann auf Spanisch noch erweitert. Ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Das ist schön, weil du konntest auch super Geld damit verdienen. Ich verstehe es nicht. Also du hast immer so Schwächen. Entweder bist du so Mathe schwach, dann konntest du Mathe-Nachhilfe geben. Fand ich aber nicht so spannend. Bei Sprachen konntest du viel besser mit rumbasteln und dann diese If-Sätze oder Grammatik generell. Ich musste fürs Abitur null lernen. Ich habe Französisch Abitur geschrieben, das war ein Lernaufwand von 0 Stunden. Ich habe gar nichts gemacht und hatte trotzdem die beste Grammatikarbeit im Gymnasium, in dem ich war. Also geht doch.
Wahnsinn. Und dein Abi insgesamt, was hast du rausgehauen?
Oh, ich war nicht so gut, aber...
Hauptsache Französisch.
Ich würde heute sagen, gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Französisch und Wirtschaft hatte ich hier 10 Punkte im Leistungskurs, das weiß ich noch. Bio war ein Wahnsinns-Lernaufwand, da hatte ich auch 10 Punkte. Und viele lachen drüber. Mein viertes Fach, das ist jetzt, das habe ich noch nie in einem Podcast erzählt, ist katholische Religionslehre gewesen. Weil ich habe gedacht, da musst du nicht viel machen, du bist gläubig, das wird schon gut gehen. Und das war eine Katastrophe in der Prüfung. Ich habe nur 7 Punkte gehabt. Ja. Also mit viel Goodwill und Goodwill im doppelten Sinn. Hat das Ding geklappt. Ich habe eine 2,6 gehabt. Ja.
Ja, es wird so langsam unheimlich wirken, weil mein viertes Prüfungsfach war auch Religion.
Ja, siehst du?
Und habe auch verkackt im Schriftlichen, ja.
Ach, das war kein großer Lernaufwand. Ich hatte einen sehr schönen, also ich habe einen sehr guten Lehrer gehabt, der war einfach, der hat verstanden, dass wir das Fach bestehen wollen und wie willst du das prüfen, ob du gläubig bist oder nicht. Und Jahre später war das so, als ich in der Bank war, hatte ich auf einmal einen Praktikanten neben mir sitzen und das war der Sohn des Rallye-Lehrers. So, das hat dem Vater mal einen schönen Gruß und der konnte sich an mich erinnern, ja.
Ist schön, tolle Geschichte.
Ja, die habe ich auch noch nie erzählt.
Ja, wunderbar. Du hast gerade auch über dein Elternhaus so ein bisschen geredet. Es gibt ja so einen Satz im Elternhaus, den man immer so mitbekommt, über Geld spricht man nicht, das hat man. Wie würdest du über so einen Satz denken?
Ich denke heute anders. Damals war das so, du hast mit dem Geld zurechtkommen müssen, das eben zu Hause war. Und ich würde sagen, es war begrenzt, weil das hast du ja gespürt. Du konntest ja nicht so oft in den Urlaub fahren, du hast ein sehr normales Auto gehabt. Also wir haben in einem Haus gewohnt und mein Papa hat goldene Hände, der war immer sehr fleißig. Der wusste, du musst eben großen Einsatz bringen, damit du das Leben bewältigen kannst. Ich habe sehr früh gelernt, dass es nicht immer alles neu gibt. Also es gab auch Weihnachten, da sind die Wünsche nicht erfüllt worden. Was heute vielleicht bei meinen Kindern anders ist, wo ich auch denke, wäre vielleicht auch mal ganz gut, einen Wunsch nicht zu erfüllen, damit du diesen Wert hinten dran noch mal kennenlernst. Wir sind auch auf den Kleiderbasar gegangen. Ich habe auch gebrauchte Kleidung früher getragen. Aber das war auf dem Dorf auch nicht so schlimm, weil da muss ich sagen, war die Recyclingkette, wie wir sie heute haben, wie wir sie uns heute wünschen, schon im Gang gewesen. weil einfach du wächst aus den Klamotten raus und 2 Jahre später musst du eine Jacke nicht wegwerfen. Die kannst du wirklich nochmal weitergeben. Auf dem Dorf wird es ein bisschen komisch, weil du teilweise weißt, wer die Jacke vorher hatte. Ja?
Vor allem, wenn man dich dann wieder sieht und sagt mal, hey, guck mal, der hat mal Jacke an.
Ja, aber wie gesagt, auf dem Dorf ist das nicht so schlimm gewesen. Also das war kein Zeichen für Armut nach außen, sondern das war schon akzeptiert in der Gesellschaft, was ich mir heute viel mehr wünsche. Also du hattest ja damals keine Verkaufsplattform, dass du jetzt online irgendwas einstellst und dann schicken dir die Leute die Jacke zu in der Größe. Früher bist du in Kleiderbasar einfach reingegangen und wir haben gekauft und verkauft. Und ich glaube, ich habe sogar meinen Kommunionanzug damals gebraucht, auf dem Markt bekommen. Und der ist ein Jahr später auch wieder weiterverkauft worden. Also keine Ahnung, wie viel. Die sehen ja eh alle gleich aus. Ja. Insofern war das schon so geliebtes Recycling.
Ja, Jürgen, wie sieht es heute aus?
Heute kaufe ich meine Sachen neu. Das ist komisch, wenn du so aufgewachsen bist, dass du gebrauchte Sachen hast, kriegst du eine Aversion. Also ich merke das bei mir. Das ist total falsch. Ich gehe in gewisse Kleidungsmärkte heute nicht mehr rein, weil ich damals rein musste. Und ich gönne mir auch mal gerne eine Marke. Ich weiß den Wert hinten dran. Manchmal bin ich aber auch zu geizig. Da musst du sagen, das ist es mir nicht wert. Und das ist vielleicht genau die gesunde Einstellung. Ich muss nicht jeden Modetrend mitmachen, aber ich gönne mir gerne mal was. Und kann es mir heute Gott sei Dank auch leisten und gönne es auch meinen Kindern.
Ja. Thema Mode. Wir als Banker sind sehr gewohnt gewesen, Anzüge zu tragen. Wie stehe ich heute zum Thema Anzug?
Naja, die Leute, die mich draußen sehen, wissen, der hat nicht nur einen langen Bart, der kommt auch immer im Hoodie an. Und der Hoodie ist so ein, ja, das ist manchmal auch ein Problem, weil ich bin natürlich mit Erkennungszeichen blauen Hoodie, rosa Hoodie unterwegs. Und wenn wir in Urlaub fahren, macht meine Familie eine Kofferkontrolle, dass ich nicht zu viele Merchandise-Artikel dabei habe, wo Deutsche Bank draufsteht. Und ab und zu möchte ich natürlich auch Bilder machen im Urlaubsresort, dann hast du diesen rosa Hoodie an. Da wird schon streng drauf geachtet, dass ich die Sachen bitte nicht so oft anziehe. Problem ist, mittlerweile werde ich auch draußen meistens irgendwo erkannt. Also es ist schon auch LinkedIn, es ist Wahnsinn, wie viele Leute dich irgendwo im Urlaub noch erkennen. Brauchst du den Hoodie gar nicht, der Bart reicht.
Ja, du hast ja weit über 30.000 Follower auf LinkedIn. Das ist ja schon ein Brett. Ja. Und wie geht's in deiner Familie? Du hast ja gerade schon gesagt, die sind manchmal nicht so begeistert. Ist ja auch was Privates dann. Wie fühlt sich deine Familie damit, dass du überall erkannt wirst?
Das ist schon eine gute Frage, weil das ist nicht einfach für die Außenstehenden. Also ich wollte ja nicht in die Öffentlichkeit gehen. Ich bin ja im vorherigen Leben Börsenhändler gewesen und war sehr, sehr lange im Büro, habe 6 Bildschirme gehabt, habe hinter den Dingern geklebt, habe gehandelt, habe Geld verdient. Das war eine tolle Zeit. Das hat ja auch Spaß gemacht. Und dann kommst du mit dem Wandel, der ja unfreiwillig war, in eine neue Rolle rein. Und das war klar, du wirst medial präsenter werden. Du wirst einen LinkedIn-Account eröffnen. Und ich habe das aber positiv gesehen, weil ich wusste, ich kann damit was bewegen. Allerdings hast du natürlich auch ein Privatleben und dieses Privatleben musst du raushalten. Also es gibt Dinge, die poste ich einfach nicht. Meine Kinder, meine Frau, die kommen da drin nicht vor, weil sie es auch nicht wollen. Ist aber ein Problem, wenn du irgendwo in der Öffentlichkeit unterwegs bist, gerade im Urlaub, und dann kommt mal jemand an den Tisch, die meinen das ja nicht böse, die Leute, du bist doch der Typ von LinkedIn. Und schwupp sind wir im Gespräch. Ich bin ja jetzt auch nicht eine Berühmtheit da draußen, sondern ich bin einfach jemand, der everyday postet. Und dann unterhalten sich die Leute ganz normal und gerne mit dir. Ich glaube, das Wort LinkedIn kann meine Familie manchmal nicht mehr hören. Das geht mir auf den Geist. Ja.
Das glaube ich. Schöne Grüße gehen raus an der Stelle. Ansonsten, vielleicht fangen wir mal an, auf deine Karriere zu schauen. Kannst du dich noch an der 31.08.93 erinnern?
An den kann ich mich sehr gut erinnern, weil das war mein letzter Tag, bevor ich in die Banklehre bin. Und der 1.09.93 war auch nicht viel anders, weil da hatte ich Urlaub. Und die ersten 10 Tage musste ich den Urlaub nehmen, der mir noch in diesem Jahr zugestanden hat, um dann direkt den ersten Tag in die Berufsschule einzusteigen und dann nonstop bis Jahresende, bis zum 31.12., also der war schon Bankfeiertag, aber der 30.12. müsste der letzte Arbeitstag des Jahres gewesen sein. Wir haben direkt durchgeblockert in der Lehre.
Sauber. Und dann, wie ging es nach der Lehre weiter? Du bist ja Investmentbanker, warst an der Börse, hast Derivate gehandelt und Aktien hauptsächlich. Oder kannst du da mal ein paar Einblicke geben?
Naja, also in der Schule fing es ja an, dieses Interesse für Wirtschaft. Und dann war naheliegend, meine Eltern sagten immer, mach mal was Solides, mach mal eine Lehre, dann hast du was in der Hand. Und dann habe ich mich entschieden, bewirb dich mal bei allen möglichen Banken. Und mein Arbeitgeber, die Deutsche Bank, war die ersten, die zum Gespräch eingeladen haben. Und die hatten so gesehen auch die pralle Auswahl damals noch. Wir sind dorthin gekommen und dann fingen erst alle anderen Gespräche an. Sparkasse, Hypovereinsbank. Ich war ja bei mehreren, habe ich mich beworben. Gebe ich ja auch offen zu. Die Deutsche Bank war aber die ersten, die eingeladen hatten. Und die waren auch die ersten, die mir die Zusage gegeben haben. Und ich gehe ja nicht irgendwo hin, um zu sagen, das mache ich dann auch nicht. Also ich wollte da natürlich hin. Das war die Premium-Adresse für mich. Und als der dann zwei Tage später anrief und sagte, Sie waren ja bei uns, würden Sie den Job nehmen? Dann sage ich, natürlich nehme ich den Job, deswegen war ich doch da, Freunde. Und ich musste mit meinen Eltern damals noch hinfahren, weil ich noch 17 war und habe unterschrieben. Ein Jahr später habe ich das Abitur gemacht, bin dann in die Lehre rein. Und ich fand die Lehre nicht so prickelnd. Also die war gut, das waren tolle Leute, nur die Filiale war nicht meine Welt, in der ich mich dauerhaft gesehen habe. Und dann musst du dich verändern. Und ich habe allen Mut genommen, bin mit dem Zug nach Frankfurt gefahren, hatte dort ein Ausbildungszentrum und habe die Zeit so abgekürzt, dass ich noch ein Bewerbungsgespräch geführt habe. Und das war nicht nur eins, das hat mir niemand gesagt, das waren 4 Bewerbungsgespräche. Und dann bin ich an diesem Abend aus diesen Gesprächen raus und dann sagte die Frau Schmidt, die hieß genauso wie ich, also ein toller Door-Opener damals, ja, Sie können jetzt aussuchen, welche Stelle Sie haben wollen. Und dann habe ich gemeint, das glaube ich jetzt nicht. Und dann sagt die, doch. Also Sie haben allen 4 gefallen, sagen Sie, wo Sie anfangen wollen. Sie sind ja eh schon im Haus. Und dann habe ich vor Abschluss meiner Lehre in Frankfurt angefangen. Kurze Rede, ein Jahr später hat mich jemand von der Börse entdeckt und sagte, du kannst bei uns im Börsenhandel anfangen, auch wieder Deutsche Bank. Und ich war mit 22 der jüngste Börsenhändler auf dem Parkett in Frankfurt, habe das bis 24 gemacht, dann bin ich ins Büro gewechselt, bis ich 44 war. Also ich habe 22 Jahre an der Börse gearbeitet, bin als Aktienderivate-Spezialist ausgebildet worden, also eine ganz normale Händlerprüfung IHK, dann die Prüfung an der Eurex, also der Terminbörse. Und bin in Chicago noch ausgebildet worden als Derivate-Spezialist. War eine geile Zeit damals.
Ja, das glaube ich. Also ich habe ja selber dual studiert auf Fachrichtung Bank. Und auf dem Parkett zu stehen, ist mir leider verwehrt geblieben. Jürgen, erzähl doch einfach mal, wie fühlt sich das an, wenn da unten stehst? Und ich kenne es ja nur aus dem Fernsehen, wie da alle kaufen, verkaufen, alle sind ein bisschen hektisch. Und beschreibe einfach mal so das Gefühl und du hast ja auch einige High- und Lowlights mitbekomme, Jahr 2000, Lehman Brothers, verschiedene Krisen. Kannst du da vielleicht ein paar Einblicke geben?
Also ich war ja an der Börse selbst nur von 96 bis 98. Da war ja damals noch der richtige Trubel unten auf dem Parkett. Also wenn du früher so die alten Fernsehbilder siehst, dieses Gewusel dort unten, alle schreien. Das ist natürlich 98 auch gewichen für den automatisierteren Handel. Da kam dann Xetra, ein neues Handelssystem. Und dann sind die Leute auch mehr im Büro geblieben. 96, erinnern sich viele Leute dran, ist die Deutsche Telekom an die Börse gegangen. Das war die große Emission, die Volksaktie kommt jetzt. Und das war mein erster Monat an der Börse. Das Parkett war proppenvoll. Ich kann mich heute noch erinnern, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Ron Sommer, der stand ein paar Meter weiter. Und Theo Weigel war Finanzminister. Das sind Sachen, die vergisst du nicht. Ja? Also irgendwann bei der 1-Millionen-Frage, ja auch, habe ich vielleicht Glück und die kommt dran, wenn ich da sitze. Ja? Weil ich weiß, dass 96 der Weigel Finanzminister war. Und dann, das war ja für mich, ich war 22, war das ein Erlebnis, auf der Börse auf dem Parkett zu stehen. Und dann siehst du diese Leute in Reichweite, die du sonst nur im Fernsehen, in der Presse gesehen hast. Ich habe relativ schnell ein eigenes Buch bekommen, weil die Leute gemerkt haben, der ist ganz pfiffig dort unten im Umgang mit Optionsscheinen. Ich habe also klassische alte Optionsscheine gekauft, Aktien verkauft und habe eine Arbitrage gemacht. Also alles, was zu günstig war, angekauft war. Und wenn es wieder Aufgeld gegeben hat, habe ich es wieder verkauft und diese Positionen gedreht. Das war interessant, weil das so ein Crash-Protection-Buch war, habe ich entdeckt. Wenn die Märkte runtergehen, warst du abgesichert, hat es immer schöne Aufgelder gegeben. Wer jetzt, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber aufnehmen. Jedenfalls gab es 97 und 98 diverse Crashs, wo es immer mal runtergegangen ist. Das hat sich super gerechnet. 98 war mein bestes Jahr an der Börse, weil da ging der Plan halt auf. Da ist so viel passiert, da war Long-Term Capital Management, da war eine Russland-Krise mit drin. Das hat die Märkte enorm beeinflusst. Dann ist es so schnell nach unten gegangen, wie halt so ein Gewitter. Ja? Dann ist halt mal wochenlang, war halt mal Regenwetter angesagt und ich hatte halt den Regenschirm, ja, der halt gesucht war zu der Zeit. Da verkaufst du halt Regenschirme. Ist auch geil, weil du kriegst dann richtig Geld dafür. Und dann habe ich das im Büro mit ganz anderen Sachen noch ausgebaut, mit einer Index-Arbitrage, mit Delta-1-Produkten, mit Dividenden-Derivaten, alles, was so im Derivatenbereich gelegen hat. Und das halt über so viele Jahre zu machen, du nimmst Krisen mit und du wirst resistenter. Also dieses Handeln, überlegt Handeln, du denkst dreimal drüber nach, was könnte es bedeuten, aber du kannst im Ernstfall sehr schnell eine Entscheidung aus dem Bauch treffen. Und da muss der Kopf nicht immer richtig sein. Also du sagst, das ist jetzt irrational, was ich mache, aber es fühlt sich gut an. Und das geht nicht immer auf. Und das ist eine Erfahrung im Leben, die wir brauchen. Also wenn ich von vornherein jede Handlung, die ich machen würde, wüsste, dass es eventuell zu nichts führt oder zu einem Problem führt, dann dürfte ich sie ja nicht machen. Aber ich muss es trotzdem ausprobieren, um zu erkennen, wo ist denn genau meine Grenze, ab wo wird es tricky, also wo kann ich noch dazulernen. Und das habe ich mir immer so adaptiert von der Börse, bis es halt privat mal eng wurde, ja.
Du warst ja auch ziemlich jung und hast ja vielleicht die Erfahrung noch nicht gehabt. Hast das Feeling von Anfang an, lag dir das im Blut? Wie würdest du das beschreiben?
Naja, das ist ja, viele denken immer an der Börse, das wäre so ein Zocken und großes Risiko. Das ist es gar nicht, wenn du ein richtig gutes Programm betreibst. Ich habe ja Absicherungsprojekte betrieben. Und dann hast du kurzfristig natürlich ein bisschen Risiko auf dem Buch. Klar, du hast Kursbewegungen, aber ich habe immer Absicherungsgeschäfte gemacht. Und diese Strategien, die mussten berechnet werden. Also da war ich ja wieder in meinem Element. Ich will immer wissen, wie es funktioniert. Da habe ich mir die Mechanismen angeschaut. Dann habe ich mir Bücher ausgeliehen, die mir Optionstheorien erklärt haben. Und dann, muss man auch sagen, habe ich ganz tolle Ausbilderinnen gehabt. Also mein Chef, mit dem ich 22 Jahre gearbeitet habe, der hat sich halt auch immer mit mir hingesetzt und er sagt, also wenn du es nicht verstanden hast, dann rechnen wir das jetzt nochmal zusammen durch. Wir waren am Ende so weit, dass wir uns gegenseitig gechallenged haben. Also er war halt einfach way more experienced. Der war einfach, das war ein Brain, der Typ. Ja. Und dann konnte ich mich hinsetzen und konnte sagen, du, ich habe den Schritt jetzt nicht verstanden. Lass uns das nochmal durchgehen. Und ab und zu war es aber auch so, dass diese Schritte, die ich nicht verstanden habe, eine andere Logik dann drin waren. Da sagte, hast ja recht, da müssen wir nochmal tiefer drüber nachdenken. Also da haben wir uns dann schon gegenseitig auch antreiben können. Ich war froh, dass ich so geniale Menschen in der Ausbildung hatte, weil die haben nie gesagt, ich erkläre es dir nicht nochmal, das musst du jetzt wissen. Die waren immer am Wohl des Handelsbuchs an der Bank, auch an unserem Wohl interessiert. Das sind echte Chefs gewesen.
Es war ja letztendlich auch das Handelsbuch von der Bank.
Also richtig.
Für die Bank letztendlich gehandelt. Gab es dann auch mal Fälle, wo du gesagt hast, boah, jetzt muss ich aussteigen oder ich habe einen riesen Verlust gemacht. Oder einen riesen Gewinn, da freut man sich ja genauso, wenn man verliert, wenn man gewinnt. Wir sind ja bei Lemon Dreams, gell? Ja. Also da geht es ja hoch und runter. Wie bist du mit dem Druck umgegangen?
Du bekommst Aufgaben und dann denkst du, das schaffe ich, ja. Und dann warst du vielleicht nicht ganz so gut informiert und hast irgendwas aufgebaut, eine Position. Und das ist mir am Anfang natürlich auch so passiert. Und ich habe sehr, sehr schnell gelernt, was passiert, wenn es schief geht. Und dann, ich war in trouble, sagen wir mal so. Und es gibt so eine alte Börsenweisheit, in trouble, double. Ja? Und dann habe ich die Position erstmal verdoppelt, weil das wird ja schon irgendwie laufen. Ja? Und dann, als ich eben doppelt so groß war, ist das Ding weiter gegen mich gelaufen. Und ich wusste, das gibt am nächsten Tag Ärger. Und dann gehst du beichten. Und das geht nicht anders. Und dann habe ich gesagt, die reißen dir jetzt den Kopf runter. Und dann ist genau das passiert im Leben, was ich gar nicht erwartet habe. Ich bin zu meinem Chef hingegangen und habe gesagt, hier Peter, ist nicht so gut gelaufen, die Position. Ich habe das gemacht und dann habe ich das. Und dann guckt er mich an und sagt, er sieht das mal als Ausbildungskosten. Ja? Das machst du nie wieder. Und das Geld, das du jetzt verloren hast, das holst du über die nächsten Wochen wieder rein. Und da gab es nie wieder ein Wort zu dieser Situation. Der hat verstanden, dass ich verstanden habe, dass ich den Fehler habe. Er sagt, du hast unheimlich teuer gelernt, aber du hast jetzt verstanden, wie die Sache funktioniert da draußen. Und das hat mir, da war ich 23, glaube ich, als ich diese Fehlposition hatte. Und um das mal zu verstehen, das hat damals, das war eine Höhe von einem Einfamilienhaus. Ja. Also in D-Mark-Zeiten, aber auch 30 Jahre her, da waren die Häuser noch nicht so teuer wie heute. Aber trotzdem, da war ein Haus weg, ja, das einfach so, pa, weg. Und aber ich hatte ja diesen Ansporn, das holst du wieder rein und glaub mir, 2 Wochen später war das Geld wieder da. Also ich habe dann in den Optionsschein nochmal extra Gas gegeben und wusste, jetzt musst du abliefern und habe wirklich alles mitgenommen, was ging, ja.
Und was war so dein geilster Trade?
Ach, da gab es einige super Trades, wo du auch gedacht hast, Wahnsinn, du programmierst teilweise, du durchdenkst Dinge, über Monate, was könnte es sein, wenn? Und wir hatten einmal eine richtig gute Analyse gehabt. Und ich darf die Zahl nicht nennen, aber sie war sehr hoch gewesen, weil wir es einfach richtig analysiert hatten, das Szenario exakt vorausgesehen haben, was passieren könnte. Es ist ja immer eine Unwahrscheinlichkeit mit drin. Wir waren einfach super vorbereitet. Also Börse hat nicht nur mit Instinkt zu tun, sondern auch das richtige Timing zu besitzen. Und dann haben Leute uns auch danach gefragt, wie habt ihr das gemacht? Und dann sage ich, das kannst du nicht copy-paste machen. Das war eine Analyse, wo wir gesehen haben, der Markt könnte so und so reagieren, wenn das passiert. Und genau zu dem Moment waren wir drin gewesen. Und das hat halt genau gepasst. Ja. Also du konntest das im Nachgang super begründen, dass das Risiko überhaupt nicht hoch war. Aber diese Situation kam halt auch nie wieder. Das war ein einmaliger Effekt.
Würde ich gerne nochmal zurück aufs Parkett.
Naja, wenn du mich so hörst, bestimmt schon. Also ich müsste ja wieder jede Prüfung ablegen, weil Börse ist jetzt bei mir auch schon ein paar Jahre wieder her. Sicherlich, also wenn es zu einer Reaktivierung käme und die sagen, wir machen jetzt wieder den Open-Outcry-Handel auf, wir brauchen Leute, die sich mit auskennen. Also Gruß an die deutsche Börse. Ihr wisst, wo ihr mich findet.
Ja, das ist schon mal ein schöner Gruß. Was vermischen am meisten am Börsenhandel?
Das war jeder Tag anders. Es ist heute ja immer noch so, aber der Handelssaal ist so eine spezielle Mixtur. Das sind spezielle Leute da drin. Das ist fast unbeschreiblich. Du kommst jeden Tag rein und du hast fachlich total tolle Gespräche drin. Dann hast du aber auch mal einen Leerlauf, den musst du auch zur Hand haben wissen. Du gehst mit einem Druck enorm anders um, weil du musst ja Geld verdienen am Ende. Also wenn nach einem Jahr kein Geld drin ist, nach dem zweiten Jahr wirst du dann schon in Frage gestellt, ist denn dieses Geschäftsmodell überhaupt noch gängig? Also da auch die Nerven bewahren. Es heißt ja immer, wer die Nerven verliert, verliert. Und das ist auch so, das bringt nichts, wenn ich jetzt aufbrausend bin. Ich kann aber sehr impulsiv sein. Und auch das gehört ab und zu dazu, dass du... Ach, wir haben es auch mal angeschrien. Das ist aber normal und 3 Minuten später waren wir wieder Best Buddies. Ja.
Gehört dazu, denke ich.
Ja, muss ab und zu mal raus.
Absolut. Jürgen, apropos Parkett, du hast ja auch bekannte Weggefährten gehabt. Der eine ist im Parkett treu geblieben. Ich glaube, du weißt schon, wen ich meine.
Es sind einige an der Börse gewesen. Wenn du den Leuten das draußen so erzählst, ja, so der Kai Flaume war ja vor mir an der Börse. Der kannte mich nicht mehr. Also ich glaube, ich bin 1 oder 2 Jahre nach Kai gekommen. Und der war so ein sehr prominenter Vorgänger. Der ist, glaube ich, dann auch direkt zum Fernsehen gewechselt. Ich müsste jetzt lügen. Ich weiß es nicht genau, ob er nicht sogar Kandidat bei Herzblatt war, was er ja später auch moderiert hat. Also der war relativ schnell in der Filmindustrie. Und wen ich heute ab und zu noch auf Veranstaltungen treffe, ist der Joachim Lambi. Der war als stellvertretender amtlicher Makler an der Börse unterwegs. Also an der Stelle schön groß, Joachim. Ja. Und wenn den sehen halt heute meine Kinder, Familie, die gucken natürlich auch Let's Dance. Und dann sage ich, ja, mit dem habe ich mal an der Börse gehandelt.
Ja.
Das ist schon eine tolle Sache und ist ein super feiner Kerl.
Sensationell, liebe Grüße gehen raus.
Ja.
Ansonsten, Börsenzeit ging ja dann irgendwann mal zu Ende, zumindest Parkett, dann ging es mehr so ins Backoffice. Eurex hast du vorhin angesprochen, aber lass uns mal zu dem Punkt kommen, was auch so ein bisschen ein Tiefpunkt für dich war. Das war 11.06.2018.
Ja. Also ich bin ja immer an der Börse, immer im Front Office gewesen. Das muss man dazu sagen. Ich war immer Aktienderivate-Spezialist, Front mit einem eigenen Buch auch. Und am 11.06.2018 ist diese Situation eingetreten, dass es in der Bank Veränderungen gab. Und dann hast du Transformationsprozesse, die in jedem Unternehmen normal sind. Komisch wird es nur, wenn du das nicht weißt. Und du kommst zu deiner Arbeit hingefahren, du hast so eine Ahnung, da könnte heute was passieren, weil es sind einige Stühle leer geblieben in den vergangenen Tagen. Und dann wurde meine Abteilung aufgelöst. Und wir waren ja nur noch zu zweit. Also im Endeffekt bin ich freigesetzt worden. Und dann ist das wie in so einem amerikanischen Film. Du kommst in ein Zimmer rein, innerhalb von 2 Minuten wird dir erklärt, hier geht die Reise nicht weiter und tschüss, wir brauchen dich nicht mehr. Und das trifft dich erst. Dann habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt. Ich bin zu der Zeit viel Fahrrad gefahren. Bin heimgefahren, habe erst mal Rasen gemäht. Dann ist meine Frau heimgekommen, irgendwie so gegen 11, 11:30. Dann sagt die, was machst denn du hier? Dann sage ich, ich mähe gerade Rasen. Und dann sage ich, das sehe ich auch. Ja. Und dann musste ich halt Abbitte leisten und sagen, du, die haben mich heute gekickt. Es wird in den Handelsraum, werde ich nicht mehr reingehen, aber... Deutscher Arbeitsvertrag. Ich bin ja nicht gekündigt, sondern ich bin in einer Umorientierungsphase. Und diese Umorientierungsphase, die musst du mit deinem Arbeitgeber auch besprechen. Jetzt ist das natürlich schwierig, wenn du 22 Jahre Börse gehandelt hast. Was willst du denn danach machen, ja? Und ich habe da erstmal so gar keine Ahnung gehabt, in welche Richtung ich jetzt gehen will. Und dann habe ich erstmal 2 Wochen Pause eingelegt. In der Bank gesagt, hör zu, Leute, ich weiß jetzt nicht, was ihr von mir wollt. Ich musste selbst für mich erstmal sortieren. Das trifft mich gerade ein bisschen. Und ich musste es überlegen und dann fahre ich in Urlaub. Und im Urlaub ist mir eine Idee gekommen. Und an dieser Idee habe ich dann weitergearbeitet und gab halt dann auch die große Veränderung. Also die Bank hatte Mut und Vertrauen, mir mal zuzuhören bei meiner neuen Idee. Ja, und dann haben wir es umgesetzt.
Das hast du mich neugierig gemacht. Was war denn so die neue Idee und wie bist du auf die gekommen?
Ich bin joggen gewesen. Ich musste den Kopf freikriegen im Urlaub. Und dann, ich kann dir heute noch sagen, ich bin so eine Strecke gejoggt und da ist so ein Haus mit bunten Blumenläden gewesen, also so Blumenrabatte vor dem Haus. Und da kam mir das erste Mal der Gedanke, du musst dich jetzt neu orientieren, wie geht es denn überhaupt weiter und wie geht es überhaupt mit der Bank weiter? Und dann bin ich ja weitergelaufen, meine Runde, bin wieder an dem Haus vorbeigekommen, da hat es wieder geklingelt. Und da ich gesagt, das ist komisch, wenn du über deine Zukunft nachdenkst, wie ist denn gerade die Gegenwart und was ist überhaupt in der Vergangenheit in der Finanzindustrie passiert? Wenn ich diese Fragen habe, dann müssen doch ganz viele andere Leute diese Fragen auch haben. Wieso reden wir mal nicht darüber? Und wir reden ja über 2018, einem Jahr, das unheimlich schwierig war, wo die Leute draußen so auch diesen Glauben ein bisschen an die Finanzindustrie verloren hatten. Da gab es keine positiven Neuigkeiten. Also egal, wenn du Presse aufgeschlagen hast oder Fernsehen, da gab es immer irgendwas, was halt nicht gut war. Da gab es keine einzige gute Neuigkeit. Also haben die Leute ja auch irgendwie so ein bisschen Abstand genommen zu dem, wo sie nichts Gutes hören. Dann sagst du, was will ich denn da, ja? Aber das ist so wichtig, dass du verstehst, wie Finance funktioniert. Und das war mein Ansatzpunkt. Lasst uns wieder nach außen erklären, was es den Leuten überhaupt bringt, was wir für die Leute da draußen machen. Und lass uns in die Zukunft schauen, damit wir überhaupt sehen können, wo geht die Reise hin und was benötigen die Leute da draußen.
Das heißt heute, wir haben vorhin gesagt, du bist Content Creator, Corporate Influencer und Entdecker.
Ja.
Das heißt, du bist in der Welt unterwegs und berichtest quasi in Form von Kurzvideos oder Beiträgen über Finanzthemen. Mal so grob von außen betrachtet, hast einen geilen Bart dabei.
Ja.
Das heißt, auffällig. Wie ist denn so die Idee mit dem Bart entstanden?
Der Bart war ja schon da. Also den Bart hatte ich, glaube ich, seit 2011 oder 12. Und dann ist der einfach mal länger gewachsen, als mal Urlaub war. Dann hatte ich keine Lust, mich zu rasieren. Und dann war auf einmal der Bart da. Und dann ist er immer länger geworden. Dann haben wir den mal so ein bisschen eckiger geschnitten. Und ich fand die Länge einfach cool, wenn es immer länger wurde. Und also meine Mutter fand das gar nicht gut am Anfang. Die hat das dann gesehen und sagte, also Jürgen, du arbeitest bei einer Bank, das geht gar nicht. Ja. Und da sage ich, ja, warte mal ab, das geht schon. Heute sehen wir, es geht auch mit dem Bart und es ist ja eine eigene Marke daraus geworden. Aber das ist ja, das hat sich über die Jahre erst entwickelt letzten Endes. Die Idee war, wir reden über die Finanzthemen und dann bist du natürlich bei einer international tätigen Bank unterwegs. Also kannst du dir doch auch die Sachen da draußen anschauen. Also ich kann doch in die Diskussionen gehen. Und gerade wenn du im Ausland schaust, was entwickelt sich da gerade? Also in der asiatischen Region, in der amerikanischen Region. Das ist doch super. Das sind eventuell Trends, die zu uns auch rüberschwappen, die ja vielleicht in Europa, in Deutschland auch was verändern könnten. Und diese Impulse einfach mal einzusammeln. Und auf Social Media, wenn du einfach wertungs- und werbungsfrei agierst, werden die Leute mit dir über diese Themen diskutieren. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Wenn du nach Asien kommst, und wir waren ja ein paar Mal in Asien gewesen, die sind unheimlich fortschrittlich, was so ein Datenmanagement und Apps angeht. Aber wie sicher sind die Daten dort überhaupt? Und dann hatten wir auch mit einigen Leuten gesprochen, die sagen, wir sind in der Technologie wahnsinnig voran, aber Datenschutz könnte ein bisschen größer geschrieben werden. Und da ist immer die Frage, möchte ich, dass meine Daten bekannt sind, zum Beispiel bei Behörden? Also wenn ich jetzt eine zentrale App habe, gibt Länder, die haben eine zentrale App für alles Mögliche, die sehen auch in deiner Krankenakte, welche Medikamente du verschrieben bekommst. Und da würde ich mich teilweise unwohl fühlen, weil ja alles über mich so wie so eine Art gläserner Mensch eben bekannt ist. Also wenn jetzt ein Krankenhaus schon vorab deine Krankenakte einlesen kann, weiß ich nicht, wer die sonst auch noch mit einliest. Da hört's dann, also da muss man dann gucken, wo hört Weiterentwicklung auf? Wo ist auch eine natürliche Grenze gesetzt? Ich bin froh, dass es den Datenschutz in der jetzigen Form auch gibt, weil der hat ja einen guten Grundgedanken hinten dran, dass nicht alles nach außen wandert.
Was hast du auf deiner Entdeckungsreise entdeckt in anderen Ländern, wo du gesagt hast, boah, geil, wenn man das in Deutschland auch hätte, wäre man einen Schritt weiter?
Das sind ja ganz viele Ideen, die könntest du sogar implementieren. Also ich habe vor kurzem jetzt mit jemandem drüber gesprochen, die hatten eine super tolle Idee. Die haben CO2 reduzieren wollen. Und die haben das gemacht, indem sie mit Unternehmen drüber reden, die Produkte herstellen. Zum Beispiel stellt jemand Fußbälle her. Und der Fußball, der hat 5 Kilogramm CO2 verursacht. Und dann werden bei einem Verkauf des Fußballs 5 Kilogramm CO2 gebunden in ein Zertifikat. Und die erhöhen das meistens mal dann 10 Kilo draus, damit es einen Impact hat. Und das war in Australien. Da kannst du dir die Zertifikate kaufen. Die werden weggeschlossen. Und dann sind die weg. Die kann niemand mehr benutzen. Egal, wo der Preis hinwandert für diese Zertifikate, die sind weg. Und dann habe ich zu dem, der das Unternehmen gegründet hat, habe ich auch gefragt, sag mal, was passiert denn, wenn jetzt im Oktober oder November niemand mehr Zertifikate hat und die Fluggesellschaft müsste jetzt nochmal fliegen? Da sagt er, ja, da bleibt das Flugzeug am Boden. Ja. Und dann sage ich, was bewirkst du damit? Und dann sagt er, damit wir alle an den Tisch kommen und dieses Thema nochmal diskutieren. Und das hat mich tief beeindruckt, dass solche Ideen entstehen, also dass du so eine Skalierbarkeit auch hinbekommst, um Gutes zu bewirken. Das ist jetzt nur eins von vielen Dingen, die wir uns angeschaut haben. Wir haben 250 Filme da draußen gedreht und wir wollen immer einen Aha-Effekt. Wir wollen was beleuchten, wo wir sagen, das ist doch eine gute Idee oder was denkt ihr denn über diese Idee? Wäre das was für euch? Was muss noch passieren? Was könnte sich noch verändern?
Und was ist denn dann dein ganz persönliches Ziel damit, Jürgen?
Na ja, gut, ich habe ja das große Glück, dass ich das machen darf. Also ich sehe es immer als eine gesellschaftliche Verantwortung, dass wir über diese Themen reden. Für mich ist das ja fast ein Stück Wirtschaftsbildung, das über die Schule hinausgeht. Ich erkläre ja nicht lapidar, was eine Aktie, was die Börse, was eine Dividende ist, sondern wir wollen ja Wirtschaftszusammenhänge verstehen, dass die Menschen sich mit unseren Clips befassen und sagen, wow, so funktioniert Wirtschaft da draußen. Also wir denken schon ein Stück weiter. Am Ende landet es darauf, dass ich Finanzwissen und Finanzbildung weitergeben darf und das auch manchmal runterbreche, zum Beispiel jetzt auch ein Buch darüber schreiben darf.
Schön. Was für ein Buch schreibst du da gerade?
Ich schreibe ein Kinderbuch. Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht mehr möglich gehalten, aber ich habe ja früher Was ist was gerne gelesen vom Tesla Verlag. Hast du bestimmt auch gelesen als Kind.
Selbstverständlich.
Das hatten wir alle im Regal. Und hattest du Geld damals?
Nee, ich hatte Natursteine und Mineralien.
Nee, ich hatte Dinosaurier, Mond und so Sachen, ja. Aber Geld hatte ich nicht. Und das gab es damals schon. Und das musst du ja alle paar Jahre mal neu auflegen, weil da tut sich so viel. Und dann hat der Verlag bei mir sich gemeldet und sagt, hättest du nicht Lust, wollen wir da nicht was machen? Und dann siehst du, dass du diese übergeordneten Wirtschaftsthemen, wenn du die sehr einfach in Snackable Video erklärst, ist das ja wie so eine Art Sendung mit der Maus, nur dass die Maus einen langen Bart hat. Und dann haben die gesagt, dann kann er auch Kinderbücher schreiben. Und ich habe mich dran getraut. Ich habe mich eine Woche eingeschlossen im Fichtelgebirge mit meinem Fahrrad, morgens geschrieben, mittags Fahrrad gefahren, früh ins Bett gegangen und morgens wieder geschrieben.
Ist schon raus das Buch oder kommt es erst noch?
Das Buch kommt im Herbst 26, also 21. September. Je nachdem, wann wir das jetzt hier ausstrahlen, ist es vielleicht schon draußen oder rückwirkend, kann aber schon bestellt werden bei allen großen gängigen Plattformen. Und achte ich immer drauf, lokaler Buchhandel, den gerne unterstützen. Und ich hoffe halt, dass dieses Buch auch von Unternehmen gekauft wird, die Finanzbildung in ihrer Belegschaft weitergeben wollen. Also wenn wir einen Schritt weiter denken, wo musst du ansetzen mit Finanzbildung bei jungen Menschen? Idealerweise deine eigene Belegschaft, die hat Kinder. Gib doch mal ein Buch an die weiter. Spendenbuch, Schenkenbuch. Ich verdiene im Übrigen nichts damit. Also ich gebe meine Tantieme wieder weiter in Finanzprojekte. Nicht, dass jemand sagt, ich würde jetzt hier Hand aufhalten.
Und dein Buch heißt wie?
Was ist was? Geld.
Was ist was?
Das ist Was ist was? Geld. Ja.
Ah, okay.
Ja, das ist die Serie aus der Serie, natürlich.
Das sensationell. Ja. Das war mir jetzt nicht bewusst, dass du ein Was ist was Buch aufschreibst.
Doch, ein Was ist was Buch.
Wie geil ist denn das hier?
Ja, eben. Das
ist sensationell, überragend.
Ich möchte damit in jedem Kinderzimmer stehen.
Hammer.
Nicht, weil mein Name oben drauf steht, sondern wegen dem Thema. Und glaub mir, das ist eine Möglichkeit, dass wir Finanzwissen weiter nach außen tragen. Und du siehst, dass ich das ja mit einer Passion lebe, dass ich das, was an der Börse 22 Jahre gehandelt wurde, jetzt durch meinen Content-Creator- und Corporate-Influencer-Job auf einmal in die Breite getragen werden kann. Also ich kann genau diesen Impact mitbringen. Und genau da wollte ich immer hin.
Sensationell. Und ich denke, den Impact bringst du auch mit. Ich habe einen Post von dir gesehen, der hat weit über 13.000 Likes.
Ja. Ausreißer.
Und über 1.000 Kommentare. Da ging es um zu alt, zu teuer. Und ein Bild von dir, kannst du das erklären? Also du siehst nicht zu alt aus und auch nicht zu teuer. Kannst du das erklären, was die Resonanz da ausgemacht hat?
Ja, ich habe das reingepostet. Ich war ja 44, als ich auf der Neuorientierung war und habe schon gemerkt, das ist sehr schwierig, weil du hast ja eine gewisse Karriere aufgebaut und jetzt gehst du in einen komplett anderen Bereich nochmal rüber. Ich meine, ich bin ja vom Börsenhandel in eine Art Kommunikation, Marketing reingerutscht. Also ich sitze im Marketing heute, die haben mir einfach die Chance gegeben und ich möchte nie von mir hören, dass ich zu alt für was bin oder dass ich zu teuer für was bin. Das ist eine komplette Fehleinschätzung gegenüber Menschen, egal wie alt sie sind oder was sie schon bisher geleistet haben. Und ich glaube, das hat ganz viele Leute auch getriggert, so wie ich denke, dass sie das auch sagen. Es wird leider wahrscheinlich oft anders sein in der Realität. Es wird wahrscheinlich nicht drüber gesprochen, dann heißt es, es ist doch zu teuer oder es vielleicht doch zu alt. Das wird dir gegenüber ja nicht erwähnt. Und ich möchte das aus den Köpfen rausbringen, weil ich habe das gezeigt. Du kannst Missing Skills immer ergänzen, wenn du genug Motivation hast. Diese intrinsische Motivation, die ich mitbringe. Ich will ja weiter lernen im Leben. Ich möchte mich verbessern. Ich will wissen, wie es geht. Da sind wir wieder am Anfang des Podcasts. Wissen wollen, wie das funktioniert. Und dann habe ich mich in die Materie reingekämpft und gut ist.
Überragend. Und jetzt noch zu deinem Porsche.
der muss ja Thema werden, war klar, ja.
Absolut.
Ich habe so einen alten Porsche, den habe ich mir mal als Winterauto als Händler gekauft. Der hat keine 3.000 Euro gekostet. Also bitte kein Neid da draußen. Und der fährt halt immer noch. Nach 2 Jahren habe ich den zur Seite gestellt und ich wollte den einfach nicht weggeben. Ich fand den einfach cool, so einen alten 924er halt. Und jetzt ist er so ein bisschen in die Jahre gekommen, der Lack war nicht mehr so gut und dann hatten wir so eine Spendenaktion gemacht mit Finance and Friends und dann haben wir so einen Sockenkalender hergestellt und er sagt, Leute, ihr könnt Aufkleber auf das Auto machen, wenn ihr pro Quadratzentimeter Geld dafür gebt. Und dann haben ganz viele Leute Geld gespendet, dass wir wieder an das Bündnis Ökonomische Bildung gespendet haben und was Gutes erreicht haben. Ich hätte jetzt sagen können, ich mache die Aufkleber nach ein paar Monaten wieder ab. Ich habe den ersten abgezogen, da ist ein bisschen Lack mit abgegangen. Ja, ich dachte, das ist keine gute Idee. Und jetzt sind noch mehr Aufkleber draufgekommen. Also irgendwann wird das Auto komplett lackiert werden müssen, aber das Auto hat noch ein paar Spenden einzusammeln. Das hat noch was vor.
Sehr schön. Und du fährst auch damit noch?
Ich bin heute sogar damit hier. Kannst du nachher sehen.
Ja, absolut. Voll gerne, voll gerne. Das wäre mir eine Riesenehre, lieber Jürgen.
Machen wir noch einen Post dazu.
Ja, auf jeden Fall. Muss sein, ja. Ja, absolut. Genau, dann sind wir schon ziemlich am Ende von der Sendung. Ich sage immer gerne am Ende, schenk dir das Leben Zitrone, dann macht der Dank der Bankbart.
Das habe ich mich doch noch. Das
dann,
ist gut.
Dann macht der Jürgen.
Ich bin dankbar, so gesehen, dass die Zitronen da gelegen haben. Das Rezept war nicht einfach, aber du musst dann, glaube ich, dann einfach dein eigenes Rezept entwickeln und es hat geklappt. Toll ist immer, wenn dich Leute auf dem Weg begleiten, wenn du also Mut und Vertrauen von anderen Leuten bekommst, aber auch selbst besitzt. Und nur so kannst du Neues kreieren. Immer dieses, das haben wir schon immer so gemacht, das gibt's bei mir nicht, das geht gar nicht. Ja, dann musst du schnell wegrennen. Leute, die mutig sind, einfach mal mitnehmen und die haben meistens auch Bock. Und jetzt ist es ja gut gelaufen bei mir. Ja, können wir noch mehr bewegen? Also ich möchte diesen Impact noch weiter ausweiten und vertiefen, weil ich sehe, wir bewegen ja was damit. Und da steht nicht der Name Jürgen Schmidt, sondern das Thema Finanzbildung.
Wunderbar. Ich glaube, das ist eine schöne abrundende Botschaft. Abschlussfrage, lieber Jürgen. Wen würdest du denn gern bei mir im Podcast Lemon Dreams gern hören? Außer Kai Pflaume und Joachim Lambi.
Ich finde, Joachim Lambi könntest du ruhig mal einladen. Ja?
Ja.
Doch, lad den Joachim mal ein. Das ist eine gute Idee.
Ja, voll gerne, lieber Joachim. Wenn du das jetzt hörst, bist du herzlich eingeladen, zu mir in die Sendung zu kommen zu Lemon Dreams. Lieber Jürgen, es war mir eine Riesenehre, eine Riesenfreude. Schön, dass du da warst. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir gehen jetzt raus zum Porsche. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Und ihr da draußen, bleibt gesund. Vielen lieben Dank.
Tschüss.